Modul 2. Die einzelnen Kapitel der Dissertation. Episode 13. Einleitung. Das Kapitel Einleitung soll Ihre Leser in 5 bis 10 Seiten an das Thema heranführen. Sie sollten für Ihre Leser die Zielsetzung Ihrer Arbeit klären und deutlich machen, warum sie von wissenschaftlichem und gesellschaftlichem Interesse ist. Damit Ihre Leser den Wert Ihres Dissertationsthemas beurteilen können, sollten Sie sie zunächst in den aktuellen Wissensstand einführen. Dadurch bietet sich Ihnen im Anschluss die Möglichkeit, den Wissensgewinn durch Ihre Dissertation hervorzuheben. In einer medizinischen Doktorarbeit widmen Sie sich meist einer Erkrankung. Über welche Erkrankung möchten Sie in Ihrer Doktorarbeit schreiben? Recherchieren Sie anhand der folgenden Fragen nähere Informationen zu der Erkrankung, der Sie sich in Ihrer Dissertation widmen. Wer ist betroffen? Wie viele sind betroffen?
Welche Ursache bzw. Ätiologie für die Erkrankung gibt es?
Was sind die prognostischen Faktoren? Gibt es Beobachtungsstudien? Gibt es Tierexperimente? Welche Interventions- und Behandlungsmöglichkeiten wurden entwickelt? Gibt es Präventions- und Überwachungsprogramme? Durch die Beantwortung dieser Fragen geben Sie dem Leser wichtige Informationen über die Erkrankung bzw. über den derzeitigen Stand dazu in der Medizin. Um die zuvor angeführten Fragen beurteilen zu können, sollten Sie sich selbst zunächst einige Punkte über die Erkrankung klar vor Augen führen.
Diese werden wir im Folgenden näher ausführen.
Erstens: Epidemiologie der Erkrankung. Wie häufig eine Erkrankung in einer bestimmten Population auftritt, wird auch als Prävalenz bezeichnet. An diesem Punkt können Sie besonders gut argumentieren, warum Sie Ihre Doktorarbeit über diese Erkrankung verfassen. Sofern es sich um eine häufige Erkrankung handelt, haben Sie Ihr Argument bereits gelegt. Auch wenn es sich um eine seltene Erkrankung handelt, erwähnen Sie es trotzdem. Ihr Hauptargument liegt dann zum Beispiel in der Schwere der Erkrankung. Versuchen Sie, folgende Zahlen klar herauszuarbeiten. Welche Altersgruppe betrifft die Erkrankung? Wie viele Personen sind weltweit, europaweit bzw. deutschlandweit betroffen? Und welche Bevölkerungsgruppe ist eventuell am meisten von der Erkrankung betroffen?
In unserer Beispielarbeit wurde Folgendes beschrieben. In den Industrieländern wurden in Studien Prävalenzen der juvenilen idiopathischen Arthritis zwischen 16 bis 150 pro 100.000 ermittelt. Die Prävalenz in Deutschland wird mit 100 pro 100.000 Kindern angegeben, was einer Anzahl von ca. 15.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen in Deutschland entspricht.
Zweitens: Schwere der Erkrankung. In diesem Teil haben Sie die Möglichkeit, die Bedeutung der Erkrankung für die Betroffenen zum Ausdruck zu bringen. Versuchen Sie, über die Erkrankung Folgendes herauszufinden. Ist sie für die Betroffenen tödlich? Inwiefern wird die Lebensqualität der Betroffenen eingeschränkt? Handelt es sich um eine chronische Erkrankung? Und welche Auswirkungen hat dies für die Bevölkerung?
Unsere Beispielstudentin hat dazu in ihrer Arbeit folgende Auswirkungen genannt. Gemeinsam ist allen Untergruppen der juvenilen idiopathischen Arthritis, dass sie destruierende Arthropathien darstellen, die kurzfristig zu einer Schwellung und Schmerzen in den betroffenen Gelenken führen. Langfristig kann die entzündliche Aktivität in den Gelenken, Wachstumseinschränkungen und einen Funktionsverlust der betroffenen Gelenke im Rahmen von Gelenkkontrakturen und Gelenkdestruktionen nach sich ziehen und die Lebensqualität der betroffenen Patienten erheblich einschränken.
Drittens: Kosten für die Gesellschaft. Gewisse Verhaltensweisen und Erkrankungen von Menschen, zum Beispiel Rauchen oder Übergewicht, lösen immer wieder Diskussionen über die Kosten für die Gesellschaft aus. Der Kostenpunkt stellt ein weiteres wichtiges Argument für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Erkrankung dar. Informieren Sie sich über die Kosten für die Behandlung der Erkrankung, direkte Kosten. Dazu zählen Therapien, Arztbesuche und Rehabilitationsmaßnahmen. Die indirekten Kosten der Erkrankung. Dazu zählen zum Beispiel Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, die für den Arbeitgeber entstehen. Und über die Pathophysiologie. Viertens: Risikofaktoren. Als nächstes werden die bekannten Risikofaktoren für die Erkrankung beschrieben. Zu dieser Beschreibung gehören folgende Daten. Wie häufig kommt der Risikofaktor in der Gesellschaft vor? Welche Zusammenhänge zwischen Risikofaktor und Erkrankungen sind bekannt? Und wenn Sie in Ihrer Arbeit einen Risikofaktor untersuchen, warum ist dieser interessant?
Elisabeth hat in ihrer Arbeit unter anderem diese Risikofaktoren beschrieben. Wie bereits erwähnt, wird diskutiert, ob TNF-Alpha-Inhibitoren zu einer Entstehung von Malignomen beitragen. Grundlage für diesen Entschluss der FDA waren 48 Krebsfälle, die der FDA in einem Zeitraum von 11 Jahren, 1998 bis 2009, im Zusammenhang mit einer TNF-Alpha-Inhibitor-Therapie bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren berichtet worden.
Fünftens, Stand der Therapieoptionen. Als nächstes stellen Sie den Stand der Therapieoptionen dar. Legen Sie dar, ob es bislang Therapien für die Erkrankung gibt, wie wirksam diese sind, ob die aktuellen Therapien sehr teuer sind und gegebenenfalls, wie die von Ihnen untersuchte Therapie speziell bei dieser Erkrankung helfen kann.
Elisabeth hat für ihre Arbeit zum Beispiel Folgendes formuliert. Neben pharmakologischen Substanzen haben Krankengymnastik, Ergotherapie, Thermotherapie und psychosoziale Maßnahmen einen hohen Stellenwert in der Therapie der juvenilen idiopathischen Arthritis. Die seit 2000 in Deutschland in der Therapie der juvenilen idiopathischen Arthritis eingesetzten Biologika stellen eine zielgerichtete und effektive Therapieoption dar. Nachteile sind, dass sie bisher nicht für eine orale Therapie verfügbar und sehr teuer sind.
Sechstens. Besonderheit von Labormethoden. Nachdem Sie nun den Leser in die Wichtigkeit der Thematik eingeführt haben, sollten Sie sich noch zu den Besonderheiten der von Ihnen verwendeten Methodik äußern. Beschreiben Sie dem Leser, warum diese besser ist als andere Methoden. Wenn es in Ihrer Arbeit um die Entwicklung einer neuen Labormethode geht, beschreiben Sie zudem die bisherigen diagnostischen Verfahren. Neben dem inhaltlichen Aufbau müssen Sie in der Einleitung Ihrer Arbeit noch einige formale Punkte beachten. Zunächst zur verwendeten Literatur. In Ihrer Einleitung findet sich meist eine große Menge an Literaturverweisen. Immerhin müssen Sie Ihre Informationen satz- und absatzweise mit Literaturangaben belegen. Dazu ist es wichtig, dass Sie auf hochqualitative wissenschaftliche Quellen verweisen.
Hinweise dazu haben Sie bereits in der Literaturrecherche in Episode 6 »Womit fange ich an?« erhalten.
Vermeiden Sie weitgehend den Verweis auf Übersichtsartikel oder Lehrbücher. Zur korrekten Zitierweise verweisen wir Sie auf Episode 10, Plagiat, und auf die aktuell gültige Promotionsordnung Ihrer Universität hin. Die Vorlieben für die Zitierweise der einzelnen Fakultäten sind dort meist ausführlich angeführt. Zum Umfang der Einleitung. Die vorgetragenen Inhalte für das Kapitel Einleitung sollen einen Rahmen darstellen, der Sie anleiten soll, keine wesentlichen Informationen zu vergessen. Es heißt allerdings nicht, dass Sie zu jedem Punkt gleich viel schreiben müssen. Wenn Ihre Arbeit von einer neuen Therapieoption handelt, beschreiben Sie detailliert, welche Therapieoptionen bisher existieren und welche Probleme es bei der bisherigen therapeutischen Vorgehensweise gibt. Dann bildet dies Ihren Schwerpunkt. An dieser Stelle möchten wir Sie daran erinnern, darauf zu achten, unnötige Informationen wegzulassen. Zu Tabellen und Abbildungen in der Einleitung. In der Einleitung bietet es sich zum Beispiel an, dem Leser eine zusammenfassende Übersichtstabelle über die verwendeten oder in der Medizin vorliegenden Studien zu dem Thema zur Verfügung zu stellen. Bedenken Sie auch, dass nicht alle Ihrer Leser vom Fach sind. Abbildungen zu pathophysiologischen Zusammenhängen könnten als einführende Informationen wichtig sein.